Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Generate Neuroimmunologie Podcastes. Wir haben heute ein wunderbares Thema, nämlich heute geht es um MOGAD, eine seltene, spannende Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Und wie immer haben wir einen wunderbaren Gast.
Ja, willkommen auch von mir, Frank Leipold, Co-Host. Und ich freue mich auch, euch begrüßen zu dürfen, Sie begrüßen zu dürfen. Und ich darf gleich vorstellen, Professor Tanja Kümpfel. Allen, glaube ich, die hier in Deutschland Neuroimmunologie machen, einen Begriff an der LMU in München und bekannte Expertin für Neuroimmunologie und auch jenseits der MOGAD, der NMOSD im Bereich der Autoimmunenzephalitäten und vielen anderen Bereichen äußerst aktiv. Und Tanja, willkommen. Toll, dass du Zeit gefunden hast, hier mit uns ein bisschen über dich und über deinen Bereich zu reden.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, heute hier dabei zu sein und ein bisschen erzählen zu können über MOGAD und ja, wie vielleicht auch mein Weg dahin gewesen ist.
Ja, damit würden wir total gerne anfangen. Also vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie du zur Neurologie und speziell auch zur Neuroimmunologie gekommen bist.
Die Neurologie an sich hat mich schon immer fasziniert. Schon während meines Studiums wurde mir eigentlich relativ früh klar, dass ich Neurologin werden möchte. Und dann bin ich so ein bisschen über die Meningitis in die Immunologie und dann eigentlich schon bald auch in die Neuroimmunologie gekommen, als ich angefangen habe als Neurologin damals, ja, es ist wirklich schon viele Jahre her, habe ich dann eine MS-Ambulanz aufgebaut hier in München in einem kleineren Abteilung, damals mit dem Kollegen Florian Tenberg am Max-Planck-Institut für Neurologie hier in München und habe mich anfangs sehr viel mit Multipler Sklerose beschäftigt und bin dann 2000 letztlich zu Herrn Professor Hohlfeld hier ans Institut für klinische Neuroimmunologie an der LMU gekommen, weil ich einfach dachte, das ist dann die Adresse in München, wo man in den Bereich MS, Multiple Sklerose, tiefer einsteigen kann. Und habe eigentlich dann begonnen, hier am Institut zu arbeiten und so ein bisschen auch die MS-Ambulanz damals auch weiter aufzubauen. Und dann muss ich sagen, war es eigentlich so, dass in den Jahren dann ab 2000, 2005 zunehmend neue Krankheitsbilder dazu gekommen sind. Damals hat es angefangen tatsächlich mit der Neuromyelitis optica, als man damals den Antikörper für diese Erkrankung identifiziert hat. Würde ich sagen, hat sich das Feld angefangen unglaublich zu entwickeln und dann habe ich auch angefangen, mich damit intensiver neben der Multiple Sklerose mit diesen antikörpervermittelten Erkrankungen zu beschäftigen. Und dann ging es so eins ums andere. Dann wurden über die letzten 10, 15 Jahre, du weißt es auch, Frank, immer neue Antikörper entdeckt und immer neue Erkrankungen. Und dann war das eigentlich sehr schön, weil man dann als Neuroimmunologe von der MS sich also immer breiter geworden ist und auch die Ambulanzen immer breiter geworden sind oder die Abteilungen dafür. Man hat dann über die MS hinaus in andere Erkrankungen eben geschaut und so habe ich quasi das hier auch immer weiter aufbauen können. Und ja, das ist spannend bis heute und ich glaube auch, dass sich es immer noch weiterentwickeln wird.
Ja, total. Du bist ja auch Gründungsmitglied von Nemos, ne? Vielleicht kannst du auch nochmal dazu was sagen. Das ist ja schon so ein bisschen der Prototyp der Grassroot-Netzwerke, ich glaube, weltweit renommiert, ja, und bekannt und natürlich auch ein Stück weit Vorbild für Generate gewesen. Ne? Vielleicht, wie ist es
ja, denn? Ja, das hat sich eben im Prinzip auch über damals, als sich die Erkrankung, diese Neuromyelitis optica, abgetrennt hat von der Multiplen Sklerose. Ganz früh, also im Jahr 2000 hatte man noch das eine Sonderform der Multiplen Sklerose und dann irgendwann ist es eine eigenständige Erkrankung. Und das hat dann dazu geführt, dass wir in Deutschland eben Experten, die damals schon großes Interesse an der Erkrankung hatten, gesagt haben, lasst uns zusammentun, es ist eine seltene Erkrankung. Und in Deutschland ein Netzwerk gründen, wo wir gemeinsam uns über diese Krankheit austauschen, gemeinsam die Patienten auch sammeln in Form eines, ja, vielleicht ein Register aufbauen. Und dann haben wir unser Gründungstreffen 2008 gehabt in Berlin. Und ab da ging eigentlich uns bemüht, das über die Jahre hinweg aufzubauen. Und das mündete dann letztlich bis heute in jetzt sage ich mal, ein wirklich professionelles Register, wo wir versuchen, Patienten und Patientinnen mit diesen Erkrankungen, die MOGAD kam dann eben dazu. Ab so circa 2012 haben wir angefangen, die auch im Register mit aufzunehmen. Und jetzt werden eben Patienten mit Neuromyelitis optica und MOGAD in dem Register gesammelt. Und ich glaube, wir haben unglaublich viele Experten in unserem Netzwerk. Und jeder trägt dazu bei, hier von der Pathophysiologie zur Patientenversorgung, Austausch, ja, Fortbildung für Neurologen. Ich glaube, da haben wir ein schönes Konzept entwickelt.
Fantastisches Konzept. Und auch dieses Kooperative, das ist ja einfach für die, die, wenn man es nicht kennt und dazu erstmal dazu kommt, diese unglaublich kooperativen Strukturen gegenseitig unterstützend absprechen, so wie Wissenschaft eigentlich sein soll. Ne? Also muss ich sagen, wirklich Riesenleistung.
Ja, und auch vor allem, also mir liegt immer sehr am Herzen irgendwie, dass auch junge Kollegen und Kolleginnen nachkommen, die man dafür begeistert und die auch alle da sich beteiligen können aktiv und die Möglichkeit haben, in der Forschung da mit einzusteigen. Also das finde ich immer ganz toll, wenn man das dann auch beobachtet, dass man neue Leute dazu gewinnen kann, da mitzumachen.
Das ist die Zukunft, da sind wir uns ja beide einig. Ne? Aber vielleicht auch noch mal ganz kurz, magst du uns erzählen, die habt ihr auch bei euch in der Klinik, in der LMU, ein besonderes Konstrukt in der Neuroimmunologie. Ne? Das habt ihr schon lange. Das ist ja Wissenschaft und Klinik Hand in Hand, wenn ich es mal so mit Schlagwörtern umschreiben würde. Erzähl uns doch mal, wie das aufgebaut ist, wie ihr das macht. Das ist schon besonders, auch in Deutschland, glaube ich.
Ja, ich denke, das ist auch so eins der Vorbilder gewesen, was mich damals auch gereizt hat, dass ich mir gedacht habe, ich möchte unbedingt hierher und da eben zu Herrn Hohlfeld damals, weil es eben dieses Konzept gab, quasi Forschung und Klinik miteinander zu verbinden. Und das haben wir eben wirklich hier sehr stark etabliert, dass wir im grundlagenwissenschaftlichen Bereich sehr, sehr stark sind. Das fängt an von wirklich Tiermodellen, auch immer noch im Bereich der multiplen Sklerose natürlich sehr stark, aber dann eben auch richtig in die Tiefe gehend Antikörperforschung, sage ich jetzt mal. Edgar Meinl ist der, hat hier eine starke Arbeitsgruppe bei uns und ist seit Jahren sehr, sehr aktiv in dem Bereich, auch MOG-Antikörper im Detail zu untersuchen. Und ich bin ja sehr klinisch orientiert auch tätig, sehe immer viele Patienten hier mit meiner Gruppe. Und das Schöne ist dann, dass man über die Patientengeschichten, dann eben auch über Patientenmaterialien, die wir hier asservieren können in einer großen Biobank, das dann in unser Labor hineintragen kann, wo man dann im Detail entweder neue Antikörper detektieren kann oder eben auch Antikörper genauer charakterisieren kann oder eben im Tiermodell auch damit arbeiten kann. Und das ist so ein Miteinander auch hier bei unserem Institut, was wunderbar funktioniert, muss ich sagen, und was das Ganze auch so spannend macht. Mit jedem einzelnen Patienten, den man auch immer wieder sieht und wo man dann manchmal denkt, hier habe ich so ein Gefühl manchmal ja auch hat, hier habe ich was Besonderes und da muss ich jetzt in die Tiefe gehen. Und dann kann man eben Kontakt aufnehmen mit den Wissenschaftlern, sagen, wo können wir da weiter in die Tiefe gehen und vielleicht rausfinden, was der Patient hat.
Wahnsinn, total, genau. Das, diese Impulse, die man aus der Patientenversorgung mitnimmt, ja, und eben auch mitnehmen kann in so einer Struktur, wie ihr sie habt. Und das ist es einfach total anregend für die wissenschaftlich, klinisch-wissenschaftliche Arbeit. Also sehr spannend. Ich fand mich immer schon sehr beeindruckend von außen. Vielleicht bleiben wir aber dabei und gehen nochmal direkt konkret in die Erkrankung. Wir wollen ja heute über MOGAD ein bisschen reden. Wir könnten mit dir auch, das wäre spannend, über Myasthenia gravis und auch über Aquaporin 4 reden. Aber heute haben wir uns MOGAD ausgesucht und vielleicht machen wir nochmal eine weitere Folge zu anderen Themen. Aber erzähl uns doch nochmal. Das ist ja, ich kenne die Geschichte auch ein bisschen, aber am Anfang ist es ja gar nicht als Entität erkannt worden. Auch die Antikörper waren ja hochgradig fraglich am Anfang. Ne? Wie ist denn da die Entwicklung so ein bisschen gewesen? Hol uns doch mal ab und auch den Zuhörer, der sich vielleicht nicht so gut damit auskennt.
Ja, sagen wir mal, meine erste Begegnung mit MOG-Antikörpern war tatsächlich auch noch im MS-Bereich in den 2000er Jahren. Da gab es Publikationen, wichtige Publikationen, wo man damals dachte, dass die MOG-Antikörper vielleicht ein früh anzeigen können, dass man eine MS hat, also als Frühform der MS, positivsten bei MS-Patienten. Das hat sich aber dann in den darauffolgenden Jahren letztlich nicht verifizieren lassen. Und dann war es eben so, dass man auch mit Entwicklung von besseren Assays, da waren die Innsbrucker Kollegen ja ganz vorne mit dran, festgestellt hat, dass es Patienten gibt, die den Phänotyp einer Neuromyelitis optica haben, also zum Beispiel eine langstreckige Myelitis, aber keine Aquaporin-4-Antikörper, dass es da eine Untergruppe von Patientinnen und Patienten gibt, die positiv für die MOG-Antikörper sind, dann mit den neu entwickelten Assays. Oder eben auch dann bei Kindern hat man es dann auch gesehen, die mit einer ADEM sich präsentieren. Auch Kinder mit einer relapsierenden Optikusneuritis. Und daraus ist eigentlich das Feld dann entstanden, in erster Linie zunächst mal, dass man gesagt hat, okay, die antikörpernegative Neuromyelitis optica kann auch MOG-Antikörper positiv sein. Man hat es dann schon noch eine Zeit lang als Unterform der NMOSD, da hat man damals schon gesagt, gesehen. So wie letztlich früher die NMOSD eine Unterform der MS war, sozusagen, hat man dann ein paar Jahre gesagt, okay, das ist eine Neuromyelitis optica mit MOG-Antikörpern. Und dann hat man aber doch immer mehr auch herausarbeiten können, dass es von den Phänotypen schon sehr spezifisch oder sich auch mehr abgrenzt von der NMOSD. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass man eigene Diagnosekriterien entwickelt hat. 2018 wurden die erstmals vorgeschlagen und jetzt eben 2023 von Benwell und Kolleginnen und Kolleginnen letztlich als internationales Konsensus ja, Vorschlag, denke ich, haben die sich jetzt fest etabliert als Diagnosekriterien und jetzt würde man eben es als eigenständige Erkrankung auch ansehen.
Eigenständig, auch pathophysiologisch natürlich.
Auch, ja, richtig. Das hat natürlich auch sehr dazu beigetragen, dass man über die Biopsiefälle, die es gibt, zu beiden Erkrankungen auch rausarbeiten konnte, wo dann eben klar auch Unterschiede sind zwischen den beiden Erkrankungen. Und dass man die wirklich voneinander auch abgrenzen kann. Wobei man sagen muss, also das finde ich auch immer noch das Spannende bei der MOGA, das ist immer noch am Entstehen und wir haben ja auch noch nicht alles verstanden, weil es eben noch so gewisse Overlaps gibt mit anderen demyelinisierenden Erkrankungen, auch noch immer mit der multiplen Sklerose, mehr als mit der NMOSD. Und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen was zu tun, um das noch endgültig zu verstehen.
Ja, bin ich ganz bei dir, ne? Also es passt ja auch zu der nächsten Frage, die mir eben dann gekommen ist. Jetzt erklär doch mir und uns Zuhörern mal, wann muss ich denn dran denken, an die MOGAD? Das ist ja ein bisschen schwieriger, glaube ich, als bei der Aquaporin-4-Erkrankung, weil sie doch heterogener ist in der klinischen Präsentation, ne? Aber kannst du uns das mal zusammenfassen?
Also in erster Linie, Overlap ist schon mit der klassischen Neuromyelitis optica. Also im klinischen Alltag, wenn man einen Patienten hat mit einer schweren Optikusneuritis, die sonst keine Veränderungen im Kernspin, also keine Läsionen, die auf eine MS zum Beispiel hinweisen, dann ist es schon so, dass man das rein klinisch erstmal an die NMOSD und die MOGAD denkt. Und dann, wenn man dann über Bildgebung beispielsweise oder auch OCT, kann es einem schon gelingen, dann zu sagen, okay, das sieht jetzt eher wie eine MOGAD aus als eine NMOSD. Zum Beispiel finden wir bei der MOGAD viel häufiger eine Beteiligung des Papillenödem, also des vorderen Bereiches des Nervus Opticus, wohingegen die NMOSD eher im hinteren Bereich sich öfter abspielt. Und wenn ich dann bildgebend eine langstreckige Beteiligung des Sehnervs habe. Gut, das hat man wieder bei beiden Erkrankungen gleichermaßen. Aber ich denke, vor allem bei einem schweren Papillenödem denken wir primär eher mal vielleicht ein bisschen mehr an die MOGAD als an die NMOSD. Und wenn wir uns jetzt die häufige Beteiligung der Myelitiden anschauen, dann ist es bei der MOGAD so, dass ich schon immer, wenn gerade Patientinnen, die mit einer Läsion im Konusbereich und klinisch manifestational schweren Blasenmastdarmstörung beginnen, dann denke ich schon eher erstmal an die MOGAD. Und dann gibt's ein paar Red Flags sozusagen, wo ich auch immer an die MOGAD denke, ist, wenn ich unscharfe Läsionen, zerebrale Läsionen, vor allem zerebellär sehe. Häufig auch beidseits zerebellär, aber auch im Thalamus. Und da haben wir dann so ein bisschen, denn muss man sagt, okay, muss ich jetzt auch an eine MS denken? Wo kann ich es von der MS abgrenzen? Oder muss ich auch an eine andere Autoimmunenzephalitis denken? Also gerade jetzt bei Thalamusbeteiligung. Aber da gibt es eben würde ich sagen, ist es vor allem bildmorphologisch so, dass man diese flauen und eher ja unscharf begrenzten Läsionen, wo man sagt, das kann ich dann schon von typischen MS-Läsionen ganz gut abgrenzen.
Ja, ja. Die sehen irgendwie anders aus, ne?
Die sehen anders aus und ich habe eben sonst auch keine typischen MS-Läsionen am, also Balken assoziiert, diese ovalären Läsionen. Wir gucken inzwischen schon auch nach dem zentralen Venenzeichen oder versuchen eben entsprechend dann das bildgebend auch darzustellen, ob ein zentrales Venenzeichen vorhanden ist, was wir häufiger bei der MS sehen und weniger bei der MOGAD.
Ja. Das geht ja auch in die neuen Klassifikationskriterien dann der MS wiederum mit ein. Ne? Dazu machen wir vielleicht auch irgendwann nochmal eine Folge, aber das ist nur noch am Rande. Was ich total faszinierend finde, ist bei der MOGAD, im Gegensatz zur Aquaprin-4-Erkrankung, ist wirklich diese Heterogenität. Das ist eine, also dass wir sowohl Kinder, Jugendliche mit einer kortikalen Enzephalitis haben, können wir gleich mal drüber sprechen vielleicht, als auch welche mit einer fulminanten ADEM, als auch Patienten mit einer isolierten und ansonsten erstmal relativ normal imponierenden Optikusneuritis. Ne? Und sozusagen dieses völlige Unverständnis der Ursache, die Verheterogenität, zumindest nach meinem Stand des Wissens, das ist eine der faszinierendsten Dinge, zusammen auch mit der Epidemiologie, ja, diese Frühmanifest, kinderbetonte, jugendlichenbetonte Epidemiologie ist einfach total spannend und differenziert natürlich auch ein bisschen von der Aquaprin-4-Erkrankung. Also faszinierende Gruppe. Vielleicht, wenn du es noch kommentieren willst, gerne. Ansonsten hätte Eva, glaube ich, noch eine Frage.
Ja, ich würde gerne mal wir haben jetzt diagnostisch viel erfahren. Mich würde mal interessieren, welche Therapieansätze es bei MOGAD in den letzten Jahren gab oder welche Entwicklungen und worauf sich vielleicht behandelnde Ärztinnen und Ärzte, worauf sie achten sollten, wenn sie Patienten langfristig begleiten.
Ja, vielleicht eben gerade nochmal, was du auch angesprochen hast mit der Heterogenität. Ich finde das auch sehr, sehr spannend, dass wir so eben Patienten haben, die dann immer nur eine Optikusneuritis haben und aber nie in den anderen Phänotyp übergehen. Ja, also das ist schon, und dann haben wir aber auch die alles haben. Die haben eine Myelitis, eine Optikusneuritis und zerebelläre Läsionen. Das finde ich eben auch sehr spannend. Und es gibt dann aber auch, es gibt tatsächlich die Patienten mit einem MS-Overlap, sage ich jetzt mal, die tatsächlich auch MS-typische Läsionen haben, sogar auch MS-typischen Liquor, aber hochtitrige MOG-Antikörper, ja. Die gibt es eben auch und ich glaube, die haben wir am wenigsten verstanden im Moment noch. Und jetzt um auf den Schwenk jetzt wieder zu deiner Frage mit Therapie, ist eben genau das, was mich auch so beschäftigt, ist immer die Frage, ist es so, dass wir unterschiedliche Therapieansätze brauchen, haben müssen für die unterschiedlichen Phänotypen? Ich glaube, das können wir noch nicht 100% beantworten, dass die Ansätze, die wir jetzt so anwenden, dann für jeden Phänotyp gleich gut wirken. Also ich glaube, das finde ich auch noch spannend, was sich da so entwickelt. Was setzen wir ein im Moment bei der MOGAD? Also viel sicher auch die klassischen Immunsuppressiva immer noch. Dazu gehört Azathioprin, aber auch Methotrexat oder Mycophenolat Mofetil. Das ist so länderspezifisch ein bisschen unterschiedlich weltweit. Die helfen aber nicht allen Patienten. Die helfen, wenn man es jetzt vergleicht, wieder mit der Neuromyelitis Optica, ein bisschen schlechter. Zumindest sagt es die Literatur, wobei unsere eigene Erfahrung teilweise mit Immunsuppressiva gar nicht so schlecht ist. Aber das ist so eine Substanzklasse, die wir gut einsetzen können. Dann gibt es die klassische B-Zell-orientierte Therapie. Die ist letztlich, glaube ich, also mit Rituximab, glaube ich, aus dem Erfahrung mit der Neuromyelitis Optica letztlich entstanden. Weil wir haben damit wunderbare Erfahrungen bei der NMOSD gemacht. Es wirkt bei sehr vielen Patienten und haben es dann im Prinzip da auch angewendet. Stellen aber fest, dass auch Rituximab, dass es Patienten gibt, die nicht ausreichend ansprechen. Und zwar mehr Patienten als bei der NMOSD. Die Erfahrung machen wir hier auch, ja. Und dann hat sich eben gerade in den letzten Jahren so ein bisschen auch entwickelt, die Therapie mit klassischen Immunglobulinen, also die wir ja ganz früher auch bei der MS eingesetzt haben und die jetzt so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, mal bei den zentralen Autoimmunerkrankungen da so ein bisschen den Revival erleben bei der MOGAD. kommt ein bisschen auch, glaube ich, daher, dass es viel bei Kindern eingesetzt wurde, wo man eben sagt, es ist ja gut verträgliche Therapie, macht weniger Nebenwirkungen, auch langfristig. Und dann hat man eben gesehen, die wirken wirklich ganz gut und inzwischen auch bei den Erwachsenen eingesetzt bei der MOGAD und auch da gute Erfahrungen. Und als weitere Substanzklasse die gegen Interleukin-6 gerichteten Medikamente, wo ja auch Studien laufen. Und dann gibt es natürlich im Studienbereich jetzt auch neuere Medikamente, wie dann die FC-Rezeptor-Inhibitoren. Da wird man, also wo auch Studien laufen, KT-Zelltherapie gibt es einzelne Patienten inzwischen. Also ich glaube, da tut sich einiges. Es gibt aber noch keine zugelassene Therapie. Und wir haben natürlich das Thema, also gerade wenn man jetzt an die Immunglobuline denkt, dass man einfach auch eine Kostenübernahme braucht und dass manchmal dann auch die Kosten dafür nicht übernommen werden. Und das dann auch sicher so ein bisschen die Grenzen setzt, dass wir können nicht alles frei einsetzen, aber das kennen wir.
Ja, das Problem der seltenen Erkrankungen und der Off-Label-Therapien. Ne? Auch das ist vielleicht irgendwann nochmal Thema für einen Podcast, glaube ich, vielleicht auch mit jemandem mal aus anderen Bereichen. Aber vielleicht nochmal eine ergänzende Frage nur. Bei MOGAD gibt es ja auch aus einer retrospektiven Studie heraus immer noch diese Idee, länger oral Steroide zu geben, als wir das bei anderen antikörpervermittelten Erkrankungen machen. Vielleicht am ehesten vergleichbar mit der Art, wie wir früher Myasthenia gravis behandelt haben. Ne? Also relativ lange orale Steroidtherapien. Ich sag mal, do oder don't. Also ist das etwas, was man nach jetzigem Stand der Datenlage machen sollte? Also Erstmanifestation, MOGAD, IV-Methylprednisolon und dann noch oral, mehrwöchig oder mehrmonatig? Auch bei Erwachsenen? Oder wie würdest du das sehen?
Also ich würde es eher pro sehen. Also wir haben ein relativ klares Schema, ein Ausgleichsschema nach ersten Schub. MOGAD ist gesichert, dass wir bis Monat 3 nicht unter 12,5 Milligramm gehen und dann ab Monat, also bis Monat 3 langsam ausschleichen auf 12,5 und dann gehen wir weiter runter, bis wir dann bis Monat 6 letztlich komplett raus sind. Es gibt eben diese Daten, dass man gesehen hat, dass wenn man dieses etwas längere Ausgleichsschema macht, in dieser Phase auch weitere Schübe verhindern kann. Ich glaube, was wir wirklich noch nicht wissen, ist, ob dieses Ausgleichsschema dann auch Schübe in den nächsten, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Jahren verhindert. Diese Daten haben wir nicht. Auch das ist ein Thema, was wir aus der MS ja kennen, von da, also ganz früher immer dieses Thema, können Steroide im Schub spätere Schübe und dann auch ausschleichend verhindern. Und dann für die MOGAD wissen wir es einfach nicht. Was wir wissen, was wir auch zeigen konnten innerhalb durch Auswertungen aus dem NEMOS-Register ist, je länger wir hinschauen, umso mehr PatientInnen haben dann auch wieder Schübe. Also wenn wir über 5 Jahre bis 10 Jahre schauen, dann haben 80-90% einfach einen zweiten Schub, ja. Und deshalb finde ich auch diesen Begriff, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, monophasische MOGAD nach wie vor sehr schwierig, weil der hängt ja einfach von der Beobachtungszeit ab. Und wenn ich jetzt sage, ich schaue 2 Jahre oder 5 Jahre und sage, ich habe 50% monophasisch, wenn wir aber 8-9 Jahre schauen, dann werden aus diesen 50% eben, dann haben nur noch 10-20% keinen zweiten Schub mehr.
Ja, absolut.
Ja. Das ist, glaube ich, da können wir mit den oralen Steroiden nicht sagen, ob die so weit hinaus wirken. Aber wir wissen, dass sie schon in der Anfangszeit womöglich einen positiven Effekt haben, da neue Schübe zu verhindern. Und deshalb würde ich es im Moment als Ausschleichschema über 3 bis 6 Monate würde ich es befürworten. Und dann hat man immer noch die Entscheidung, ob man dann auch schon eine Immuntherapie begleitend eindosiert oder nicht.
Ja, du hast recht, sprachliche Sauberkeit ist wichtig. Ja, also klar, eine Erkrankung, die nach 8 Jahren erst rezidiviert, ist sicher natürlich keine monophasische Erkrankung. Aber natürlich ist die Krankheitsaktivität gleichzeitig wieder in der Größenordnung, wo man sich auch gut überlegen muss, welche Art von Rückfalltherapie macht man. Ne? Also es ist, glaube ich, in der Tat faszinierend auch, dass diese Erkrankung schon eine andere Rückfalldynamik hat, ausnahmebestätigen Regeln natürlich, als Quapurin 4 oder Myasthenia gravis oder andere, was ja auch unverstanden ist, warum die Erkrankung eine andere Rückfalldynamik hat. Vielleicht gibt es noch klinische Fälle, wo also Grenzfälle, wo die Unterscheidung schwierig ist. Du hast jetzt auch schon gesagt, MS und MOGAD, Überlapp. Also du guckst primär auf MR, um es zu unterscheiden, ne?
Ja, und auch den Liquor.
Der Liquor natürlich.
Vielleicht, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen natürlich. Also wenn der, in der Regel bei den meisten Patienten sind die oligoklonalen Banden und die MRZ-Reaktion, wir machen sie hier bei uns immer negativ.
Mhm.
Es ist aber so, dass wir auch diese Fälle haben, tatsächlich, wo der Phänotyp so typisch ist. Also ich sage jetzt mal langstreckige Myelitis und dann auch im Verlauf keine Läsionen, MS-typischen Läsionen im Gehirn. Initial OKB positiv. Das sind die PatientInnen, wo wir auch ein zweites Mal punktieren und die verlieren ihre OKBs. Also das sehen wir auch. Also das ist immer auch so etwas, wo wir inzwischen schon sehr dafür plädieren, wenn der Phänotyp und der ganze Verlauf sehr MOGA-typisch ist, dass wir auch wiederholt punktieren,
ja.
Ja, und uns das genau anschauen. In Einzelfällen, wenn wir gar keine Antikörper finden und der Phänotyp sehr typisch ist für eine, ja, ein NMOSD-like Phänotyp, sage ich jetzt mal, dann bestimmen wir auch die MOG-Antikörper im Liquor.
Das ist auch spannend. Und habt ihr viele Fälle, wo ihr nur Liquor-Positive seht?
Nein, wir haben wenig Fälle, aber ich habe am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht so dran geglaubt, dass wir die überhaupt hier finden, aber wir haben inzwischen zwei Fälle und auch das ist etwas, glaube ich, das müssen wir noch besser verstehen.
Wir haben noch keine gefunden, aber das mag natürlich auch immer davon abhängen, wie man schaut, ne? Die haben ja wirklich lange auch immer Serum und Liquor parallel untersucht, immer standardmäßig, jahrelang kann man sagen, und haben nicht einen gefunden.
Ja, interessant, ja. Nee, standardmäßig würde ich es nicht machen. Also wir machen dann da schon ein bisschen Stufendiagnostik, dass wir sagen, dieses standardmäßig, muss man auch immer wieder aufpassen, dass man in der breiten Neurologie, sage ich jetzt mal, nicht standardmäßig bei allen Patienten mit einer Sehnerventzündung Aquabrin 4 MOG-Antikörper im Liquor und im Serum macht. Also das.
Die Gefahr ist nämlich auch die, das haben wir auch oft erlebt. Wir haben zunehmend dann, weil wir natürlich auch bei Autoimmunenzephalitiden ja predigen, ne, schickt Liquor ein, Liquor ist sensitiver bei vielen Antikörpern, dass Leute anfingen, dann nur noch den Liquor einzuschicken und auf MOG-Antikörper zu testen. Und das wiederum ist ja auch ein Problem, weil wir deutlich geringer sensitiv sind. Also wie immer, das Leben ist komplizierter, als man denkt. Aber es ist auf jeden Fall gut, doch daran zu denken, dass es ganz selten auch mal Liquor-only positive MOG-Fälle gibt, bestimmt. Ne?
Ja, aber ich, wie gesagt, das ist alles unglaublich. Immer, das sind immer so diese Einzelfälle. Ich finde so aus der großen Erfahrung, wir haben wirklich viele MOGAD-Patienten inzwischen hier in Betreuung. Und ich finde, das, was mir beim Liquor am meisten hilft, tatsächlich, sind eher die klassischen Parameter. OKBs sind in der Regel negativ. Wir finden oft eine hohe Zellzahl. Ja. Mit einzelnen Granulozyten, was wir einfach bei der MS zum Beispiel nicht finden.
Ja,
und
ja.
Das sind so die, sag ich mal, die Routineparameter, die mir schon helfen, in die Richtung zu denken auch, ja.
Welche Erfahrungen habt ihr denn? Wir haben schon über das NEMOS-Register gesprochen, über die Studiengruppe NEMOS und das dazugehörige Register. Mich würde mal interessieren, welche Forschungsansätze oder welche Forschungsprojekte sind bei euch da aktuell?
Viele, viele, ne? Aber
ja, sind
so ein paar Highlights rausdicken einfach.
Es sind wirklich viele. Also eine Sache, die uns jetzt, sagen wir mal, innerhalb von NEMOS tatsächlich interessiert, ist zum Beispiel eben das Ansprechen auf die unterschiedlichen Therapien, dass wir das versuchen, gerade noch mal besser rauszuarbeiten. Also wie häufig wird Rituximab zum Beispiel eingesetzt in Deutschland im Moment? Das ist gar nicht so wenig. Also durchaus, würde ich sagen, zum Teil mehr als in anderen auch europäischen Ländern. Und wie sieht es da mit dem Ansprechen aus? Also da noch mal ein bisschen besser rauszuarbeiten. Ja, gibt es vielleicht auch Phänotypen, die dann da besonders ansprechen? Genauso interessiert uns die Rolle der Anti-IL-6-Therapie auch. Wie häufig wird sie inzwischen eingesetzt? Und wie hat sich das auch so entwickelt, gerade in den letzten Jahren? Also Therapieforschung ist ein, würde ich sagen, schon so ein Steckenpferd der Gruppe. Und dann gibt es natürlich bestimmte Gruppen, die jetzt, sage ich mal, neuroimmunologisch auch sehr stark sind, also auch grundlagenwissenschaftlich, dann sich nochmal die Antikörper genauer anzugucken. Also auch dann Epitope der Antikörper genauer anzugucken. Ja, sind die Antikörper in der Lage, Komplement zu aktivieren? Das sind so sehr gezielte Fragestellungen, glaube ich, die dann eher ins Grundlagenwissenschaftliche auch gehen. Und da gibt es in Deutschland natürlich schon so ein paar Gruppen, die da echt auch tolle Sachen machen.
Und was wünschst du dir für die Zukunft der MOGAD-Forschung und auch Behandlung?
Ja, ich würde mir eben wünschen, dass wir noch besser rausfinden können, welcher Patient, Patientin braucht eine langfristige Therapie nach dem ersten Schub. Vielleicht ein Composite Score, da gibt es ja auch Überlegungen, dass ich sage, ich habe so verschiedene Merkmale, Antikörper, Phänotyp, wie auch immer, um rauszufinden, hohes Risiko für weitere Schübe. Ja, ich fange jetzt gleich eine Therapie an. Das ist eins, was ich glaube, was wichtig wäre für die Patienten einfach. Und genauso das Thema, was ich auch sehr wichtig finde, ist, welche Patienten könnte ich gegebenenfalls nach 5 Jahren, sage ich jetzt mal nur so pauschal, Therapie, keine weiteren Schübe, auch eine Therapiepause machen? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dieses muss ich ein Leben lang dann solche Patienten, die einmal einen Schub hatten oder vielleicht 2 Schübe hatten, behandeln oder kann ich auch mal eine Therapiepause machen? Also ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, das wir auch innerhalb von NEMOS jetzt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist, wie sind Verläufe dann bei Patientinnen, die auch eine Therapie wieder beendet haben?
Und jetzt hast du natürlich inhaltlich ganz viele Wünsche geäußert, die ich total unterstütze. Ich würde vielleicht noch einen Wunsch aus strukturell, infrastruktureller Perspektive hinzufügen. Ich glaube, wir sind in Deutschland vielleicht durch unsere Art, wie wir auch Regierung machen, also Föderalismus, sage ich jetzt mal, gut darin, so Netzwerk zu machen, Netzwerkforschung zu machen an seltenen Erkrankungen. Und ich glaube, wenn ich mir noch eine Sache wünschen würde, wäre das eine infrastrukturelle Maßnahme, die hilft, solche verteilten Netzwerke besser zu unterstützen durch entsprechende Programme, Förderprogramme, vielleicht auch eher am BMG orientiert, Bundesministerium für Gesundheit und nicht nur am Forschungsministerium. Also ein Tool auf Forschungsförderungsseite zu haben, was es ermöglicht, diese Art von vernetzter Forschung über Krankenhausgrenzen hinweg, national und international, etwas besser zu unterstützen. So, sage ich jetzt.
Bin ich absolut dafür. Es ist wahnsinnig wichtig, eben auch diese Register, die wir aufbauen in Generate, in NEMOS, die brauchen auch Unterstützung. Und das ist, wäre wahnsinnig wichtig. Und eben auch, was ich auch immer wieder sehe, ist epidemiologisch, dass wir so wenig Möglichkeit haben, wirklich alle Patienten zu erfassen. Also wie viele gibt es eigentlich in Deutschland mit diesen Erkrankungen, weil wir einfach diese Daten nicht sammeln, schwierig ist, diese Daten zu sammeln.
Vielleicht wird es irgendwann mit der Art der Digitalisierung ja noch etwas besser, wobei es ein Thema für sich ist. So, vielen, vielen Dank, sage ich jetzt schon mal. Wir müssen zum Ende kommen. Wir haben immer den Vorsatz, dass wir nicht dramatisch über die halbe Stunde weggehen. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden. Problemlos. Und das würden auch unsere Zuhörer sicherlich spannend finden. Aber wir machen jetzt den Cut und wir nehmen uns einfach vor, dich nochmal wieder einzuladen. Vielleicht noch mal zu Aquaporin 4 und vielen anderen Themen, die wir noch hätten. Ich möchte mich bedanken, Tanja. Das war toll. Das war faszinierend. Du hast uns alle sehr mitgenommen. Und ich glaube, alle, die zugehört haben, haben nicht nur viel gelernt, sondern auch ein bisschen Einblick bekommen in die Art, wie ihr Neuroimmunologie macht. Und von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Ich hoffe, es wird weiterhin viele begeisterte, jüngere Kolleginnen und Kollegen geben, die sich dann auch mit diesen Themen beschäftigen.
Das ist ja auch noch der beste Wunsch am Ende, ne? Also hoffentlich hört das jemand, der sagt, das möchte ich auch machen. Dann kann er sich bei dir melden. Und bei anderen Leuten, die diesen Podcast gestalten und fragen, vielleicht gibt es ja auch eine Forschungsperspektive mit dir, bei euch und so weiter. Ne? Super.
Vielen Dank für die Teilnahme. Es hat mich sehr gefreut. War ein sehr abwechslungsreiches Thema und ein sehr spannendes Thema. Dankeschön. Sehr schön, eine wunderbare Folge.
Muss ich auch sagen. Also mal wieder viel Spaß gemacht und auch mit Tanja Künfe kann man einfach wirklich lange reden und man merkt, wie sie brennt für dieses Thema. Ne? Und sie ist auch wirklich eine Generalistin, das muss man mal sagen. Ja? Sie ist ja in der Neuroimmunologie, deckt sie auch alle Bereiche ab, von MS bis Autoimmunenzephalitis, MOGAD, NMOSD, klinisch und wissenschaftlich. Das ist schon auch besonders.
Das ist besonders und mich hat sehr interessiert am Anfang, wo gesagt wurde, dass diese Verbindung aus Forschung und Krankenversorgung, die empfinden viele Menschen, glaube ich, die in beidem arbeiten, als produktiv.
Ja, das stimmt. Und gut, dafür braucht es auch einen integrativen Charakter und die Fähigkeit, auch Leute zusammenzubringen. Das kann sie auch. Und deswegen ist sie auch so eine zentrale Figur, glaube ich, im Nemos-Netzwerk. Eine natürlich von vielen, das muss man auch sagen. Es ist ein Netzwerk und nicht eine One-Woman-Show. Aber dennoch, Nemos hat gezeigt, dass es möglich ist, mit Netzwerken Forschung zu machen. Dass es nicht immer nur ein zentrales Forschungskonzept braucht, sondern es eben auch ein dezentrales Forschungsnetzwerk geben kann mit, wie auch bei Generate, eben einem Ansatz, dass Mitglieder Forschungsprojekte starten können und die Infrastruktur nutzen. Und da ist Nemos einfach ein Vorreiter gewesen. Das hat mir nochmal gefallen. Auch ihren Werdegang, den sie nochmal beschrieben hatte, den ich auch nur anteilig so kannte. Also faszinierende Frau, faszinierendes Gespräch. Tolle Podcast-Folge und ich freue mich schon auf die nächste Woche, die wir zusammen machen, ne, Isa?
Genau, ich freue mich auch und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören an alle. Macht's gut. Tschüss.